I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und es ist nichts Spektakuläres passiert, außer dass wir ein paar Tage frei hatten. Und aktuell ist Donnerstag Nachmittag und ich habe gerade erfahren, dass man heute in Deutschland auch frei hat. Das hat mich wieder so ein bisschen unerwartet getroffen, aber ja, es ist, wie es ist. Das ist übrigens auch so eine Formel, die ich ziemlich oft bringe, habe ich gemerkt. Wie gesagt, nichts Spektakuläres. Es gab ein paar Sachen, die ich erledigt habe, über die ich leider im Augenblick noch nicht reden kann, weil die noch nicht fertig sind, noch nicht spruchreif sind und ja, da kann ich eben nichts zu sagen. Aber ich habe wieder so ein paar Sachen hier für mich gemacht. Unter anderem ist eine Butze fertig, in der ich rein theoretisch auch stehen kann. Ich sitze heute allerdings, weil, ja, ich habe, wie gesagt, es ist Donnerstagnachmittag, ich bin heute schon den ganzen Tag rumgerannt und jetzt nutze ich diesen Podcast auch so ein bisschen zur Erholung. So komisch das klingt. Also dieser Booth oder diese Butze, wie ich das nenne, ist jetzt fertig und ich muss sagen, ich muss mich an die Akustik erstmal so ein bisschen gewöhnen, weil da ist keine. Das ist wie wenn man in so einen Haufen Watte hineinspricht, schon ein bisschen komisch. Und ich habe jetzt auch tatsächlich das erste Mal wieder nach langer, langer Zeit die Monitor-Kopfhörer angeschaltet, weil damit ich mich selber hören kann überhaupt. Das ist schon ein bisschen eigenartig hier. Ich habe auch ein paar Sachen probiert, also habe noch zwei SM58 hier hingestellt, um damit quasi so ein Stereosignal aufzuzeichnen und auch noch von dem H6 das Mikrofon aktiviert. Mal sehen, welche Spuren sich nachher am besten eignen. Ich werde wahrscheinlich am Ende doch wieder zu dieser Monospur mit meinem Headset zurückkehren. Aber ja, mal gucken. Also es ist einfach nur auch mal so ein bisschen probieren, was noch möglich ist, wo man noch ein bisschen gestalten kann und so weiter. Aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Butze. Eigentlich müsste ich jetzt hier auch noch irgendwie was einbauen, was, ja, was die ganze Sache ein bisschen kälter macht. Vielleicht ein paar Icepacks hinlegen oder so. Es ist nämlich echt warm hier drin. Die ist ja zu allen Seiten abgeschlossen auch. Also ja, ist bei den Temperaturen augenblicklich ein bisschen schwierig. Allerdings habe ich draußen die Klimaanlage an und die hört man beim besten Willen hier drin nicht. Also insofern, ja, das war ja auch ein bisschen der Sinn. So Außengeräusche, gerade wenn hier jemand reinkommt ins Büro beziehungsweise in mein Zimmer im Büro, draußen zu halten, weil das ist immer so ein bisschen nervend. Das wird auch in Zukunft so sein, dass ich hier schneide, alleine weil ich mich verspreche oder so. Aber es ist schon eine gewisse Erleichterung. Also nach dem, was ich an Tests jetzt hier so gemacht habe, ist der Raum ja akustisch im Prinzip mausetot. Und da ist nichts, was irgendwie noch stört. Kein Rauschen von irgendeinem Computer, gar nichts. Übrigens in der Butze selber ist auch kein Computer. Ich hatte erst einen Tab hier drin, benutze ich aber eigentlich eher selten. Und letztendlich tut es auch ein Telefon. Also mein Telefon hat eh ein großes Display. Fast so groß wie ein Tablet. Also ja, auch nicht so wichtig. Was gab so? Ja, es gab natürlich so ein paar News. Eine Sache, die mich ja so ein ganz kleines bisschen begeistert, ist die Mondmission der Chinesen. Und ich bin mal gespannt, was das wird, weil ich kenne das ja aus den erneuerbaren Energien. Da sagt man, nächstes Jahr wollen wir, was weiß ich, 500 Gigawatt schaffen. Und die schafft man dann aber meistens schon ein Jahr vorher oder so. Also es ist ganz häufig so, dass man offiziell etwas ankündigt und das dann aber eigentlich schon sicher im Sack hat. Und bei diesem Mondplan ist es so, der ist wirklich sehr genau aufgeschlüsselt, sehr detailliert auch, steht dann eben, dass man 2030 oder so auf dem Mond landen will. Aber wenn ich mir das so angucke, was da gerade läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass die schon morgen auf dem Mond landen. Und da stelle ich mir jetzt schon die amerikanischen Gesichter vor. Ich glaube, die werden, ja, wahrscheinlich starten sie einen Krieg. Also das geht recht rasant voran. Die letzte Mission, die da gestartet ist, also Chang'e 6, glaube ich, die haben jetzt eben auch so einen Mond Rover mit dabei. Also es ist ein Mondlander. Das heißt, sie sammeln dort Material ein, packen das wieder ein, fahren zurück zur Fähre und fahren dann zur Erde und werten dann das Material aus. Also das, was eben Japan und USA auch schon gemacht haben. Was im Übrigen, glaube ich, immer noch nicht trivial ist. Also das ist wahrscheinlich schon eine ganz schöne Leistung, das hinzukriegen mit all diesen ganzen Freiheitsgraden, die da existieren. Aber sie haben eben auch noch einen Rover dabei, der dann ja, über den Mond kajolt. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Und weshalb ich diese Meldung jetzt überhaupt bringe hier ist, es ist eine internationale Mission. Und zwar sind auch Experimente oder Sachen von Frankreich, Italien, Schweden und Pakistan dabei. Deutschland natürlich nicht, da hat sich das Außenministerium oder Forschungsministerium oder alle zusammen ja entschlossen, nicht mehr mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, was eine große Dummheit ist. Denn ich sehe, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die im Bereich erneuerbare Energien arbeiten, durchaus sinnvolle Vorteile. Ich glaube nicht an eine Weltraumfahrt zu anderen Sternen oder irgendwie sowas. Da steht uns einfach die Physik im Wege. Wir werden vielleicht mit Ach und Krach das eigene Sonnensystem so ein bisschen ankratzen. Aber alles, was mit der Observation der Erde zu tun hat und insbesondere mit der Observation des kommenden und nicht mehr aufhaltbaren Klimawandels, das ist natürlich schon wichtig, dass man auch von außen dann eben das Auge auf die Erde richtet und guckt, was da gerade passiert. Und insofern ist so eine Mondbasis meines Erachtens schon lange überfällig. Mal sehen, wer der Erste ist, der eine Mondbasis aufgebaut hat. Ich mag da keine Wetten abgeben, aber im Augenblick sind die Chinesen da ziemlich eifrig. Gleichzeitig haben die Chinesen den Mond kartografiert und zwar in einer Detailtreue, wie es das bisher noch nie gegeben hat. Die haben ja einige Satelliten auch um den Mond laufen und haben da Stück für Stück eben des Mondes abfotografiert, haben das dann eben an ihre Kartografen gegeben und die haben daraus eine Mondkarte gemacht. Und diese Mondkarte, die kann man sich überall runterladen mittlerweile, aber die gibt es hier auch ausgedruckt als Poster. So 2 Meter mal 1 Meter irgendwie so. Also ich weiß jetzt nicht die genauen Abmaße, mache ich in die Shownotes. Für sagenhafte, weiß ich, um die 50 RMB habe ich natürlich gekauft. Und habe ich mir dann auch gleich an die Wand geklebt. Ist ja leider nicht so ganz faltenfrei geworden, aber trotzdem, ich wollte diese Karte einfach hier mal so im Büro hängen haben. Also die wird mit einer Kleberückseite geliefert. Und es ist wirklich eine interessante Karte. Ich bin ja eh schon immer so ein bisschen Karten interessiert, ohne dass ich wirklich viel Ahnung davon habe. Also ich hatte damals in meinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer, wie auch immer man das nennen möchte, Seekarten hängen gehabt, die übrigens zu Ostzeiten auch zu, wie sagt man, confident, einer Geheimhaltung unterlagen, damit nämlich keiner diese Karten nutzt, um zum Beispiel nach Dänemark oder nach Westdeutschland abzuhauen. Ja, die hingen in meinem Kinder-Jugendzimmer. Und es war tatsächlich damals sehr schwierig, die zu bekommen, so viel mal zu Mondkarten und Seekarten aus der Ostsee. Eine weitere sehr schöne Neuigkeit ist, China hat die Visafreiheit ausgedehnt, also für diese Länder, es sind glaube ich 11 Länder jetzt mittlerweile insgesamt, die gerade bekannt gegeben wurden, ausgedehnt bis 2025. Das heißt, wer nächstes Jahr nach China kommen möchte, ist auch eingeladen. Also 14 Tage visafrei, einfach herkommen und fertig. Man braucht tatsächlich auch nicht mal ein Ausreiseflugticket vorzulegen. Aber was sehr kurios ist oder was mich jetzt am Ende auch nicht wirklich wundert ist, die Lufthansa macht Probleme. Die Lufthansa hat jetzt schon mehrfach, also es haben sich wirklich viele Leute gemeldet bei mir und auch in den Foren, mehrfach versucht die Leute davon abzuhalten, nach China zu reisen und gesagt, nein, diese Regelung, die gibt es nicht mehr, die ist ausgelaufen oder haben so getan, als wenn sie sie überhaupt nicht kennen oder haben verlangt, wenn zum Beispiel einer längere Zeit weg ist, also über die 14 Tage hinaus, dass da irgendwelche Flugtickets noch gezeigt werden. Der Witz ist nämlich, diese 14 Tage gelten ab Einreise. Das heißt, wenn ich nach China reise und ich fahre jetzt mal so 14 Tage durchs Land, fahre raus dann nach Hongkong, bleib dort meinetwegen 1-2 Tage oder ich würde ein paar mehr Tage bleiben, weil Hongkong ist sehr schön, und komme dann zurück nach China, dann gelten wieder 14 Tage. Die chinesische Einreisebehörde, die macht da keine Probleme. Die sagt, ja, ja, Hauptsache, du bist draußen nach 14 Tagen. Alles andere interessiert uns nicht. Aber die deutsche Lufthansa, also noch nicht mal irgendeine Grenzdingensbummen, sondern die Lufthansa, selbst die Airline, macht da Probleme und hat versucht, Leute davon abzuhalten, regelrecht nach China zu fahren. Beziehungsweise hat den verweigert oder wollte den verweigern, in das Flugzeug zu steigen. Teilweise hat einer irgendwie verlangt, den Chef zu sprechen. Jemand anders hat dann am Check-in gegoogelt und gezeigt, dass das doch nicht ausgelaufen ist, diese Visafreiheit und, und. Aber ja, das ist eben Lufthansa. Und ich will da jetzt keine Verschwörungstheorie bemühen, aber ja, also mich selber wundert das nicht, ehrlich gesagt. Und wenn man ganz locker seinen Urlaub antreten will, dann würde ich sagen, fliegt mit einer anderen Airline, fliegt mit einer französischen, also Air France fliegt mittlerweile mehrere Flughäfen direkt an, KLM fliegt mehrere Flughäfen direkt an, HNA fliegt nach Beijing und ich glaube auch noch eine weitere Stadt irgendwo. Gerade HNA kann ich, also Hainan Airlines kann ich sehr empfehlen, das ist wirklich eine echte Luxus-Airline. Da seid ihr allemal auch in vielerlei anderer Hinsicht viel besser aufgehoben als bei der Lufthansa. Ja, die anderen Sachen, die wahrscheinlich alle mitbekommen haben, Xi Jinping war in Europa, ja, ist auch interessant, aber wie gesagt, ich will hier nicht groß rumpolitisieren. Interessant war, dass die deutsche Presse wiederum ganz anders reagiert als zum Beispiel die französische Presse oder eben auch die italienische Presse. Die Deutschen meinen ja, Xi kommt nach Europa, um zu spalten. Das ist aber auch wieder so eine Auffassung, die in gewisser Weise sehr bizarr ist, denn die europäischen Länder außer Deutschland empfinden eigentlich, dass Deutschland wiederum der größte Spalter der EU ist. Und das habe ich auch bei unserer Tour gemerkt. Auch gerade, wenn es um erneuerbare Energien geht oder so, hat man ziemlich einen Hals auf Deutschland. Und man sieht Deutschland als Fremdkörper, als Spalter tatsächlich. Dieses Realitätsverzerrungsfeld, das Deutschland mittlerweile umgibt, ist, glaube ich, nicht mehr aufzulösen. Und das schaffe ich schon gar nicht hier mit so einem Podcast. Wie gesagt, ich will hier Politik weitgehend rauslassen. Und da kann sich auch jeder irgendwie so seine eigenen Gedanken zu machen. Es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich mich sehr intensiv befasst habe. Zum Beispiel auch in meiner Freizeit oder so, also als Hobby. Und eine Sache davon ist die Kunst, beziehungsweise die Raubkunst. Und ich erkläre nochmal ganz kurz, wie ich damals dazu gekommen bin. Und zwar kurz nach der Wende hat mich die heutige Nordkirche angesprochen, ob ich ein Datenbankprogramm schreiben kann, mit der man die Kunstgegenstände in den einzelnen mecklenburgischen Kirchen erfassen kann. Denn was war passiert? Mit der Wende kam es zu einem ungeheuerlichen, wirklich fast in dieser Form bis dato nicht gekannten Raubzug. Und zwar wurden die Kirchen im ganzen Ostblock, also in Tschechien, in der Slowakei, ich glaube, die waren damals noch zusammen, also in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ostdeutschland natürlich, in Ungarn und so weiter und so fort, regelrecht geplündert. Und dann fiel denen aber auf, dass die auch gar keine so richtige Bestandsaufzeichnung haben. Und das Zweite, die das hatten, die also wirklich den Bestand einigermaßen gelistet hatten, die lagen in der Regel nicht digital vor, waren auch so unterschiedlich in ihrer Struktur, also in ihrer Datenbankstruktur, dass sie nicht zueinander gepasst haben. Also es gibt zum Beispiel an einem Kelch oder an einem Kreuz oder so bestimmte Merkmale, die auch ja eben erfasst werden müssen. Ich will da jetzt auch gar nicht groß irgendwie mit Fachbegriffen um mich werfen. Auf jeden Fall, um einen Kelch zu beschreiben, sind so ein paar Eigenschaften notwendig. Und diese gleichen Eigenschaften gibt es aber nicht bei einem Kreuz oder bei einer Ikone oder bei einem anderen Geschirr oder was auch immer da in so einer Kirche rumsteht. Und jetzt musste man eben erstmal zusehen, wie man eine europaweite, übergreifende Datenbank schafft. Zweitens, wie man die ganzen Beschreibungen dort hineinbekommt, ohne dass man sich Blöde sucht, beziehungsweise dass man, was damals noch schwer möglich war, eben so Volltextsuchen macht. Heute wäre das nicht mehr so ein Problem, da würde man wahrscheinlich einen Volltext reinwerfen und dann würde irgendeine KI drüber rasen und würde dann entsprechend die Merkmale finden und mir den Datensatz zur Verfügung stellen. Aber damals hatte man sich dann tatsächlich an so einzelnen Indizes entlang gehangelt. Ja, und ich habe eben diese Datenbank geschrieben, damit man das erstmal erfassen kann und natürlich dann eben auch die Verluste eintragen kann. Das ging relativ schnell, wie gesagt. Und dass man dann diese Datenbanken der Polizei bzw. den Verfolgungsbehörden zur Verfügung stellen konnte. Und ich habe, wie gesagt, habe das programmiert bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann bin ich dann ja aus Ostdeutschland weg. Das war dann im Prinzip auch ein bisschen die Basis dessen, mit dem die Polizei heute noch arbeitet, wenn sie Kunstgegenstände sucht. Leider ist das nie zu einer europaweiten, übergreifenden Datenbank geworden. Es gab ein paar private Initiativen, die das gemacht haben, aber mein Wunsch wäre ja damals schon gewesen, im Prinzip, dass es so eine Art Interpol für Kunst gibt oder so, mit einer eigenen Datenbank und allem drum und dran. Gibt es bis heute nicht, in dieser Form jedenfalls nicht, sondern es ist immer noch, da mag mich jetzt der eine oder die andere kritisieren, die da ein bisschen tiefer in dem drinstecken, ich bin da jetzt schon auch eine Weile nicht mehr drin, aber es ist für mich immer noch Hack und Plück und es ist nicht übergreifend genug. Und teilweise liegt die Raubkunst ganz offen vor uns in Deutschland. Und es wird darauf einfach nicht reagiert. Man überlässt das dann irgendwelchen Rechtsanwälten, die sich jahrelang, also die zum Beispiel die Jewish Claims Conference und dann irgendeinem deutschen Rechtsanwalt, sich jahrelang darüber streiten, im Zweifelsfalle, je nachdem, wo das Gericht ansässig ist, das Zeug auch nicht rausrücken. Also so ein typisches Beispiel ist für mich der Nymphenbrunnen von Schott, der eigentlich aus dem Mossepalais stammt. Das ist ein jüdischer Verleger gewesen, der damals enteignet wurde, beziehungsweise zum Verkauf gezwungen wurde. Und die Nachfahren versuchen, diesen Nymphenbrunnen, der damals dort stand, wiederzubekommen. Er wurde dann vom deutschen Bankchef nach Mecklenburg gebracht zu einer Kaderschmiede, das ist Burg Schlitz, der NSDAP dort. Das ist also so ein Schulungszentrum der NSDAP gewesen. Und da steht das Ding noch heute. Und ich finde das auch sehr schön, dass es da steht, aber es muss mal irgendwie auch das Besitzverhältnis geklärt werden. Dass das nämlich jüdischer Besitz ist, dass das den Nachfahren von Mosse gehört, ob die das jetzt haben wollen oder nicht, ist erstmal egal. Und da muss dann wenigstens mal eine Aufklärung oder eine Plakette oder irgendwas dazu dort sein. Ist aber nicht, sondern die jetzigen Nutzer von Burg Schlitz versuchen das als Eigentum zu deklarieren und das geht meines Erachtens nicht. Ich denke, wie gesagt, mit so einer Datenbank würde man an sowas schneller herankommen und davon gibt es noch tausend andere. Übrigens auch, ich habe ja im Max-Sammel-Haus in Rostock gearbeitet während der Pandemie und auch das Max-Sammel-Haus war so ein, ja, so eine Immobilie, die wirklich in allererster Lage ist. Es ist wirklich eine Traumimmobilie, wenn man so will. Und die wurde dann natürlich zurückübertragen an den ursprünglichen Eigner, also die Nachfahren von Max Samuel. Und die haben dann einfach dieses Gebäude der Stadt überreicht und sie aufgefordert, daraus ein jüdisches Begegnungszentrum zu machen. Und so kann das mit vielen anderen Sachen auch laufen. Also es geht gar nicht darum, dass sich jemand eine Immobilie krallt und daraus irgendwas, was weiß ich, macht. Aber diese Art des Umgangs mit Raubkunst in Deutschland kotzt mich ehrlich gesagt richtig an. Das betrifft natürlich auch die Raubkunst aus China. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich habe über dieses Thema auch in meinem Buch Li und der Schatz geschrieben. Das ist ein Buch, das ich dann mit den Einnahmen des Buches zu einem Hörbuch machen lassen habe und das jetzt als freies Hörbuch tatsächlich unter li.umlauts.de zu hören ist. Also man kann sich das Buch jetzt frei hören. Das ist ein professioneller Sprecher übrigens. Also keine Angst, nicht ich spreche das ein oder so. Und da kommt diese Problematik, übrigens auch dieser Nymphenbrunnen natürlich, nochmal vor. Also die ganze Schwierigkeit mit der Raubkunst. Und wer mal nach Kent fährt, also das ist so die poscheste, kann man das sagen, Gegend von Großbritannien, also da, wo die Reichen und Schönen oder vielleicht auch nicht so Schönen wohnen, wo die ganzen Herrenhäuser sind etc. pp. Also Kent eben. Man kann dort in jedes einzelne Herrenhaus gehen und überall findet man geklaute Sachen. Und überall findet man Sachen, die mit sehr großer Sicherheit in China gestohlen wurden. Also verschiedene Porzellane und so weiter. Das fällt selbst dem Laien auf. Es gibt nämlich bestimmte Farben, die für den Export regelrecht verboten waren, also Gelb zum Beispiel. Beziehungsweise es gab Stempelungen in den Porzellanen, wo ganz klar war, dieses Porzellan ist nicht für den Export bestimmt, sondern war nur der Kaiserfamilie oder irgendwelchen anderen Mandarinen oder was vorbehalten. Und man weigert sich aber bis heute, das zurückzugeben. Übrigens, Queen Victoria, die immer so ein bisschen, ja, die häufig so auf mir nicht nachvollziehbarer Weise verehrt wird, also deren Leichenberge sind wirklich Kilometer hoch, die hat, nachdem der chinesische Sommerpalast ausgeraubt wurde durch britische und französische Truppen, sich auch zwei Hunde kommen lassen aus China, die sie dann, oder die auch das britische Volk dann Luti genannt hat, also Luti von geraubt ist. Die Engländer sind da, was das betrifft, sehr hartleibig und sie reden sich häufig damit heraus, dass das in Privatbesitz ist. Was hat das Ganze jetzt mit der realen Welt da draußen zu tun? Ja, ganz aktuell gehen gerade Raubzüge durch Deutschland. Und zwar wird ziemlich gezielt chinesisches Porzellan geklaut. Und jetzt gerade wieder, ich werde das auch nochmal verlinken. Und das ist schon sehr bizarr. Das heißt also häufig, Raubkunst wird nochmal geraubt. Die geraubte Raubkunst eben. Und das ist natürlich traurig und man kann davon ausgehen, dass diese Kunstgegenstände wahrscheinlich nie wieder irgendwie an die Oberfläche kommen. Was aber noch viel ärgerlicher ist, dass sehr viele dieser Sachen ganz klare Raubkunst sind und deren Provenienz schon lange festgestellt war und schon lange hätten nach China zurückgegeben werden müssen. Also ich spreche jetzt von Deutschland, nicht von England, wo das, wie gesagt, ein anderer Skandal ist, aber noch komplizierter. Ja, und wie gesagt, jetzt gerade eben hat dieser Raubzug stattgefunden und jetzt gerade ist auch die deutsche Außenministerin in Australien beziehungsweise auch auf den Fidschi-Inseln und gibt denen zurück, und jetzt zitiere ich mal, einen Speer, einen Grabstock und eine Keule und ein Fischernetz. Ja, das ist das, was Deutschland nach außen an Wiedergutmachung zeigt. Und das ist so bitter. Ich habe mich echt, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, warum nicht auch noch ein paar Glasperlen dazu? Diese Gegenstände mögen für die Nachfahren der Leute, die unter der deutschen Kolonialherrschaft in Fidschi gelebt haben, durchaus eine Bedeutung haben. Also davon gehe ich mal aus, dass das wirklich wichtig ist für die, das alles wiederzubekommen. Aber als Baerbock in China diplomatisches Porzellan zerschlagen hätte, hätte sie ja auch mal, und das wäre wirklich Diplomatie gewesen, eben über die Rückgabe, worauf die Chinesen ja tatsächlich schon seit vielen Jahren pochen, mal diskutieren können. Aber das kommt in ihrem ideologischen Fahrplan einfach nicht vor. Stattdessen verteilt sie Speere und Fischernetze. ja, also wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten, dass ich mich darüber nicht aufrege. Ich reg mich nicht auf. Gleichzeitig erörtert sie dann eben eine Fregatte, die sie in die Taiwanstraße schicken kann. Ich weiß nicht, was das alles soll. Ich meine, da kommen wir mal wieder zurück nach Qingdao, beziehungsweise damals hieß es Tsingtao, beziehungsweise Kiaozhou. Das war die Provinz, die sich die Deutschen einverleibt haben, also besetzt haben. Das war eine Kolonie und da sollte man sich auch keinen Schwachheiten hingeben. Das war eine Kolonie mit all ihren Nachteilen einer Kolonie. Es gab sicher ein paar Sachen, die im Nachhinein oder lange Zeit später dann für die Chinesen gut war. Und der Gründer der Republik, Sun Wen, hat das ja auch tatsächlich gegenüber einem deutschen Journalisten mal so erklärt. Also es war am Ende eine Kolonie, wo Deutsche hinkamen, um das Land auszuplündern. Das ist das, was eine Kolonie für gewöhnlich tut. Und ich habe in meinem Buch, also Lee und der Schatz, auch einen Seeoffizier Olmert auftreten lassen. Der ist real, den gab es wirklich. Und beziehungsweise Seezolloffizier. Man kann sich schon vorstellen, wer beim Zoll arbeitet, hat natürlich Zugriff auf viele schöne Sachen. Und es scheint so zu sein, dass Olmert auch diese Position genutzt hat. Das war übrigens wirklich eine ziemlich schillernde Figur auch. Und ja, Sachen zusammengerafft hat und dann irgendwann nach Europa gebracht hat. Und das ist die sogenannte Olmertsche Porzellansammlung, die, wie gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr viel Raubkunst enthält. Vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Es gab sehr viel Exportporzellan. Das war auch als solches gekennzeichnet. Das war extra dafür gedacht, dass es nach in den Westen hin verkauft wird. Aber es gab eben auch sehr viel Porzellan, was nie dafür gedacht war, was eben im Besitz irgendwelcher Leute war. Das war auch meistens deutlich besserer Qualität. Das lässt sich auch relativ einfach in den meisten Fällen zum Beispiel an der Stempelung oder so erkennen. Und wenn man so etwas draußen findet, dann kann man davon ausgehen, das ist Raubkunst. Fertig. Insofern ist auch die Erforschung der Provenienz der Olmertschen Sammlung gar nicht so kompliziert. Also eigentlich hätte Baerbock das alles schon längst zurückgeben können. Ja, jetzt ist es geklaut worden. So, das ist die Situation und das bedeutet, da ist nichts mehr zurückzugeben und wird wahrscheinlich auch nichts mehr zurückzugeben sein. Und auch aus diesem Grunde, und das hat nicht nur was mit China zu tun, sondern die Deutschen haben in all ihren Kolonien geraubt, gemordet und zusammengerafft, was nicht nied- und nagelfest war. All das Zeug, und dann nehme ich auch Sachen mit ein, die damals vielleicht eine Grabungserlaubnis und eine Exporterlaubnis hatten aus Ägypten oder so. All das Zeug gehört zurück an die Länder, wo es hingehört. Also nach Ägypten, nach Syrien, nach Jordanien, Marokko, Irak, Iran, Türkei und so weiter. Das ist nicht unser Zeug. Das gehört uns nicht. Das haben wir geraubt. Und ich weiß gar nicht, warum das so schwierig ist, das dann nicht auch wieder zurückzugeben. Da kommt häufig so ein bisschen das Argument, naja, wer weiß, was die damit machen und dann verschachern die das. Und dann, ja, das ist nicht unser Problem. Kann sein. Also es gab diese Idee jetzt gerade, wo irgendwelche Holzteile zurückgegeben wurden an ein afrikanisches Land, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber wo dann gesagt habe, ah, das gelangt jetzt sowieso in irgendwie in den privaten Besitz eines der örtlichen Diktatoren oder sowas. Und wenn das so ist, ist es auch egal. Das ist nicht unser Problem. Das ist das Problem der Afrikaner, die sich das dann wieder zurückerobern müssen. Mit einem Diebstahl kann man nicht einen anderen Diebstahl rechtfertigen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert im Übrigen auch in der ganz trockenen Rechtsprechung nicht. Das gehört einfach nur zurückgegeben. Das wollte ich hier noch mal kundgetan haben. Ich hatte das schon mal, dieses Thema. Und zwar war das in der Folge 132 und das hieß Queen Essigpflaume. Damit ist gemeint natürlich die Königin Victoria. Diese Raubzüge, die da jetzt im Gange sind, die haben 2023 angefangen. Jetzt, wie gesagt, mit diesem richtig großen Bruch. Und ich vermute, die werden weitergehen. Und irgendwann wird es kein chinesisches Porzellan mehr in deutschen Museen geben, wenn man es nicht zurückgibt. Okay, und jetzt noch ganz am Rande. Ich bin nächste Woche nicht da. Es kann sein, dass ich ein bisschen was vorproduziere. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht schaffe ich es auch gar nicht. Dann gibt es nächste Woche eventuell von meinem Reiseort eine kurze Folge oder gar nichts. Also lasst euch überraschen. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Und jetzt kommt Reklam.
Die SNEC PV Expo wird vom 11. bis 15. Juni 2024 im National Exhibition and Convention Center Shanghai stattfinden. Als internationale und weltgrößte Veranstaltung dieser Art versammelt die SNEC über 3.100 Unternehmen auf einer Fläche von über 400.000 Quadratmetern. Die Ausstellung deckt alle Aspekte der Photovoltaikindustrie und mit ihr verbundener Bereiche ab. Mehr als 5.000 wichtige Gäste sind eingeladen, an dem parallel verlaufenden Kongress teilzunehmen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.